Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich live erleben möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir hoffentlich die Menschen aus dieser neuen Musikwelt näher. Ich danke euch, wo auch immer ihr seid, dass ihr diesen Podcast hört. Ich danke euch für eure Rückmeldungen. Ich bin auch immer wieder erstaunt, ja, welche Menschen diesen Podcast hören. Auch Menschen, die, wie soll ich es sagen, zum Teil wirklich großen Einfluss haben. Die es dann, ja, ich will gar nicht so viel verraten, nein. Also, ich sage ein großes, großes Danke. Das bedeutet mir viel, dass das so einen Anklang findet und auch, dass ihr genau meine Art auch so schätzt, weil auch das war ja, ja, irgendwie ein Schritt, als ich diesen Podcast gestartet habe. Es war ja von Anfang an klar, ich bin keine Journalistin, ich bin keine Musikwissenschaftlerin. Ich werde es auf meine Art machen und es ist so schön, dieses Feedback zu bekommen, wie das ankommt und dass sich das lohnt. Und ich glaube auch, dass sich es für euch lohnt, immer dem zu folgen, was ihr spürt. Egal, was vielleicht andere machen, egal, wie man es angeblich macht und was die Regeln dort draußen sind. Wenn ihr einen Impuls habt, das Gefühl habt, keine Ahnung, wie das gehen soll, das gab es noch nicht und ich war ja dann auch die Erste hier so im neuen Musikbereich mit Podcast. Macht's. Es lohnt sich. Und ich glaube, wir brauchen gerade solche Sachen, die ja von dieser Menschlichkeit geprägt sind oder die auch wirklich von dieser Persönlichkeit der jeweiligen Person geprägt sind und eben nicht irgendwas, ich sage jetzt 0815 oder ja, eben auch, was es schon gibt. Ich habe ja dann auch überlegt, nee, da gibt es Sachen im Musikbetrieb oder in der neuen Musik, über die wird nicht gesprochen. Und ich hatte immer selber diese Fragen und auch das spiegelt ihr mir, dass ihr mir sagt, hey, du fragst die Sachen, die ich schon immer fragen wollte, aber mich nie zu fragen getraut habe. Also, jetzt habe ich hier ein bisschen lang geredet, aber ja, danke einfach und bitte weiterempfehlen. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und heute habe ich wieder einen richtig coolen Gast für euch, nämlich den Daniel Postziech. Und der Daniel Postziech ist ja Chorpädagoge, Chorleiter, kennt sich wirklich ganz gut mit der Stimme aus, auch mit der jungen Stimme, mit der Chorstimme, mit dem Ensemble-Singen, mit der neuen Musik, mit der Improvisation. Und ich bin unendlich dankbar für dieses Gespräch mit Daniel Postziech und nun euch viel Vergnügen damit.
Hallo lieber Daniel Postziech. Ich begrüße dich ganz herzlich heute in meinem Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung, mich sehr gefreut.
Und ja, wir haben uns ja schon immer wieder mal über so spannende Themen ausgetauscht, deswegen bist du jetzt hier. Wir haben auch den Luxus, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen, dass wir uns eben auch persönlich treffen können ohne das schöne Zoom. Und als erstes möchte ich gern wissen, ja, welche Bedeutung hat für dich Musik oder auch die neue Musik in deinem Leben?
Die Musik als solche hat für mich eine zentrale, ich darf nicht sagen die zentralste, sonst kriege ich wahrscheinlich Ärger mit meiner Familie, aber zumindest eine zentrale und sehr große und wirkmächtige Rolle und begleitet mich zugegebenermaßen gar nicht seit meiner Kindheit, sondern erst seit meiner Jugendzeit. Ich bin da so ein richtiger Spätzünder, habe erst so wirklich intensiv mit 15, 16 angefangen, mich mit Musik auseinanderzusetzen und auch dafür eine richtige Leidenschaft zu entwickeln. Das ist etwas, was mich getragen hat durch mein Leben bis zum heutigen Tag und die meisten, möchte ich sagen, fast alle meiner Lebensentscheidungen intensiv mitgeprägt hat. In Bezug auf die neue Musik habe ich im Vorfeld, dass ich wusste, dass wir uns hier treffen werden, mal versucht nachzuhorchen, wann bin ich eigentlich so zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen und habe festgestellt, dass dieser Terminus neue Musik für mich nie anders zu denken war als mit der Musik selbst. Und das waren in meiner frühen Zeit eher unbewusste und auch ungeplante Begegnungen, die aber immer Spuren hinterlassen haben. Also ich komme aus einem familiären Umfeld, das nicht sehr progressiv kulturell geprägt war, das eher bürgerlich geprägt ist und tatsächlich sogar auch eher aus dem Arbeitermilieu kommt, sodass ich gar nicht sagen kann, da gab es die großen Konzertbesuche, es waren eher so Zufallsbegegnungen und daraus bin ich immer sehr beglückt hervorgegangen und habe mich an vielen Stellen gewundert, dass es anderen Menschen im Publikum nicht ebenso ging. Und dann habe ich erst in meinem Schulmusikstudium die Chance gehabt, diese Begegnungen zu intensivieren und auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass es so etwas wie die neue Musik gibt und die ja doch gerne mal abgegrenzt wird gegen die klassische Musik.
Mhm. Und wie ist dann der Chorgesang oder die Stimme dazu gekommen?
Ich bin ganz stark kirchlich sozialisiert worden, musikalisch. Also meine ersten Kontakte hin zu einer klassischen Musik, die nicht im Radio lief, lief zu 100% über die Kirche. Und neben der Orgelmusik fand ich die Chormusik immer noch einen Ticken spannender, weil ich die Atemgestaltung der menschlichen Stimme einfach... Er hat mich immer mehr berührt, als es der Orgelklang ist, der auch sehr farbenreich ist, aber der nie für mich die Unmittelbarkeit von Stimme erlangt hat. Und dadurch bin ich auch einfach sozialisiert worden in Kirchenchor, Kinderchor, kirchlichen Jugendchor, Praxis. Also darin bin ich einfach groß geworden und bin dem dann immer treu geblieben. In meiner gesamten Schaffenszeit bis zum heutigen Tag.
Und ich habe ja auch in deinem Lebenslauf gesehen, dass du durchaus einigen sehr bedeutsamen Menschen auch über die Schulter quasi geguckt hast oder deren Assistent warst oder so. Magst du da irgendjemanden mal rausgreifen oder irgendwas, was du vielleicht besonders von jemandem gelernt hast, was besonders prägend war?
Ja, ich würde gar nicht die Assistenzen da jetzt so herausheben. Ich hatte das große Vergnügen, seinerzeit im jungen Bachensemble Stuttgart zu singen, als Chorsänger mit vielen internationalen Kolleginnen und Kollegen, und habe die Begegnung mit Hans-Christoph Rademann gemacht, was für mich musikalisch eine sehr, sehr prägende Erfahrung war. Wir haben über einige Wochen hinweg die Bach'schen Motetten, zumindest 5 der Bach'schen Motetten, einstudiert, täglich geprobt und dann in vielen Konzerten aufgeführt. Und für mich war das eine der intensivsten Erfahrungen in Bezug auf das inhaltliche und auch dann theologisch-musikalische Eintauchen in so eine Textausdeutung. Und ich habe Hans-Christoph Rademann dort immer als unglaublich enthusiastischen Musiker kennengelernt und habe mich da für mich auch meine Weichen, die ich so dann im Chorleitungsstudium ja vorgelegt waren, dann nochmal anders positioniert, möchte ich sagen, und habe nochmal danach sehr viel intensiver auch mit Verhältnissen von Text und Musik auseinandergesetzt. Was ich so ein bisschen entdeckt, es gibt diesen schönen Aufsatz von Arnold Schönberg über das Verhältnis zum Text. Und auch das für mich ein Grund, immer wieder mich mehr oder intensiv mit Vokalmusik zu beschäftigen, weil das unglaublich relevant ist, ja auch bis in die heutige Zeit rein, wie transportiere ich den Text und wie ist es gerade zeitgemäß.
Ja, das ist natürlich ein ganzes Thema für sich, was mich natürlich als Sängerin auch immer fasziniert hat. Und es ist eigentlich egal, in welche Musikrichtung man reinguckt, ob jetzt früher oder wo dann vielleicht Kirche, wie gesagt, okay, jetzt machen wir wieder Monodie oder wie auch immer. Aber auch wenn man so jetzt, keine Ahnung, Popmusik, da gibt es, finde ich, auch immer so Strömungen. Mal ist wieder irgendwie mehr der Sprechgesang, sage ich, ein bisschen in. Und dann gibt es wieder sehr melodiöse Jahre oder so. Also finde ich immer sehr faszinierend.
Ja, und ich glaube, dass da verschiedene Parameter ineinander greifen. Also der direkte, oder wenn wir an das Verhältnis von Text und Musik denken und schauen auf geistliche Musik, dann denken wir ganz oft an einen bestimmten Wort-Tonbezug, dass also einzelne Begrifflichkeiten oder Thematiken explizit vertont werden. Aber das meint das ja gar nicht so. Das finde ich, das findet man in diesem Schönberg-Artikel auch sehr schön. Also es gibt eine gewisse kleine Zeitspanne in der Entwicklung der Chormusik, wo dieses Ausformulieren von bestimmten Begriffen relevant ist. Aber beispielsweise Bach, wo ich gerade von den Motetten erzählte, verwendet ja auch durchaus ironische Elemente, um den Text, der dort geschrieben steht, zu konfrontieren mit einer Lehraussage, die zu seiner Zeit sich da vom biblischen Original abweichend äußert. Bei Schönberg finden, oder auch bei Brahms, den er auch anführt in dem Artikel, und dann später bei Schönberg selbst, finden wir einfach abstraktere Wort-Ton-Beziehungen, wo es mehr darum geht, Stimmungsbilder zu übertragen und gar nicht mehr einzelne Begrifflichkeiten so auszudeuten. Und ich glaube, dass diese Moden oder diese periodischen Schwankungen im Verhältnis von Text und Musik sich bis heute ausdrücken. Wenn ich mir überlege, dass es eine musikalische Richtung gibt, die vor allem auf Abstraktion beruht oder auf der Berechenbarkeit von Melodien oder bewusst bricht. Also manchmal sind es Zufallsbekanntschaften, die Texte und Melodien machen, manchmal sind es bewusste Brüche, und dann kommt das ganze Thema der Kontrafakturen noch hinzu, also dass wir verschiedene oder eine Melodie mit verschiedenen Texten belegen. Mhm. Es ist ein unglaublich, ein tiefes Meer, in das man eintauchen kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich weiß ja, dass du eben auch eben mit der zeitgenössischen Musik arbeitest, eben auch mit Vokalensembles. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe bereits erwähnt, dass mich die frühe oder dass ich meine frühesten Erfahrungen oder Hörerfahrungen gemacht habe mit dieser zeitgenössischen Musik, und ich habe nie so Fremdelgefühle dabei gehabt. Und im Gegenteil, ich bin da vielleicht ein bisschen missionarisch veranlagt. Also ich habe den Beruf des Chorleiters ergriffen, weil ich die schönen emotionalen Erfahrungen, die ich im Musizieren oder im Musikhören gemacht habe, die möchte ich immer gern anderen Menschen zugänglich machen. Und für mich waren die emotional intensivsten Erfahrungen zum großen Teil die mit zeitgenössischer Musik, und zwar sowohl instrumental als auch mit Vokalmusik. Und habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass es für viele chorsingende zeitgenössische Musik mit ganz vielen Vorbehalten und auch mit teilweise nicht begründeten Vorurteilen belegt sind, und dass, wenn man so über so einen gewissen Scheitelpunkt hinwegkommt, plötzlich sich dann den Singenden, vor allem wenn sie Amateursänger sind und oftmals mit technischen Schwierigkeiten sich noch auseinandersetzen, sich da die emotionale Tiefe dahinter nicht zeigt. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass neue Musik einen Vorteil hat, nämlich dass sie einfach die Emotionen und das Lebensgefühl der Jetztzeit aufgreift. Und ich glaube, dass wir uns oft zu einer Illusion hingeben, dass wir glauben, fühlen und denken zu können wie Menschen des 17. oder 18. Jahrhunderts, nur weil wir die Musik gerne hören. Ich glaube, dass das so eine kleine Lüge ist, die wir alle so ein bisschen vor uns hertragen.
Und hast du eine Idee, warum? Oder du bist ja auch jemand, der sehr weitsichtig bist und sehr Dinge durchschaut oder irgendwie ja durchsieht oder irgendwie vielleicht auch analysiert. Weißt du im Nachhinein jetzt, warum dich diese Musik so besonders gepackt?
Kann ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Ich habe mir die Frage oft gestellt und habe auch versucht zu recherchieren, auch in musikpsychologischen Publikationen, und habe verschiedene Studien gelesen. Und also in der ganzen Fachwelt der systematischen Musikwissenschaft herrscht ja noch immer kein wirklicher Konsens darüber, warum Musik auf bestimmte Menschen wirkt, wie sie wirkt. Ich habe in meinem Schulmusikstudium immer wieder mal so kleine Experimentalreihen durchgeführt und habe dann beispielsweise in Seminaren, wo vor allem Nicht-Musikstudierende saßen, Musik vorgespielt und habe Fragebögen ausfüllen lassen. Beispielsweise ein Orgelstück von Olivier Messiaen vorgespielt, das ein ganz meditativ ruhiges Stück ist, und das ist ein Stück, das ich immer hören kann, um so ein Stückchen inneren Frieden wiederzufinden. Und dann habe ich diese Fragebögen ausgewertet und herausgefunden, dass es Menschen gibt, die einfach ein richtig echtes Aggressionspotenzial entwickelt haben beim Hören dieser Musik. Und vielleicht hat es was mit dem Gefühl von Zeit zu tun, dass also es Musik gibt, die anders als unsere Hörgewohnheiten nicht mehr eine Richtung und damit eine Bewegung und ein Gespür für das Ende der Musik hat, sondern dass wirklich so ein Gefühl von Zeitlosigkeit entsteht. Und ich glaube, dass alles, was unsere klassischen Hörgewohnheiten durchbricht, so ein bisschen in die Richtung geht. Das ist etwas, was ich unglaublich attraktiv finde, was aber nicht mehrheitsfähig ist, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass da auch sehr viel Befreiung drin liegen kann. Aber du verwendest es ja jetzt in deinen Arbeiten mit deinen diversen Chören. Und wie machst du das und wie kommt es da an oder wie holst du dir ab?
Also ich glaube, dass ein emotionaler Zugang zu dieser Musik sehr wichtig ist und dass man sich von bestimmten rationalen Elementen so ein bisschen verabschieden muss. Ich arbeite einerseits gerne zum Einstieg mit Musik, die möglichst leichte technische Strukturen hat, aber dann doch eine neue Klanglichkeit führt, und verwende dafür sehr gerne improvisatorische Mittel. Weil ich glaube, dass durch Selbstwirksamkeitsgefühle und durch Spiel die Akzeptanz für die Klänge, die dabei entstehen, deutlich steigt. Also wenn wir vor allem mit dissonanter oder mit Musik, die sich nicht sofort erschließt, arbeiten, entsteht bei vielen Laienchoristen das Gefühl von, was ich mache, ist falsch oder das ist gerade wieder meine Natur. Und das muss ich systematisch entkräften. Was übrigens wahnsinnig viele positive Effekte hat. Zum einen für das Arbeitsklima, die Idee, wie Hierarchie in einem Ensemble funktioniert, und auch für das Interpretieren klassischer Musik, weshalb ich ohne neue Musik da irgendwie in eine dienende Rolle bringen zu wollen, aber auch immer Kollegen sage, dass es ganz viele Transfereffekte gibt, wenn wir uns damit beschäftigen. Und sei es nur die ästhetische Öffnung gegenüber Neuem ist.
Also ich kann das auch nur ganz klar unterschreiben, dass klar, durch die neue Musik ist viel aufgegangen und eben, worüber wir auch noch sprechen werden, auch durch die Improvisation, weil ich dann manchmal so aus dem Tun heraus irgendwie auch was Neues über mich entdeckt habe und denke, wow, das geht ja sogar. Und ich auch immer wieder die Erfahrung mache, wenn sich irgendwas, keine Ahnung, für mich im zeitgenössischen Bereich tut oder öffnet. Ich singe ja auch noch das klassische Repertoire, dass sich das immer verbessert. Also ich habe ja, auch das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt ein Stück von Carola Baukolt. Das ist schon ein bisschen heftig, weil man am Schluss dann ziemlich so rumquietschen muss und so. Und ich dachte echt so die ersten Male, wo ich das geübt habe, das ist jetzt das neue Musikstück, was mich kaputt macht. Und habe dann immer, um mich damit wahrzunehmen oder vielleicht auch um vermeintlich sicher zu gehen, geht es meiner Stimme noch gut, habe dann immer eine Händel-Arie hinterher gesungen. Und das Interessante war, die wurde immer besser. Ich habe nicht verstanden, warum, weil, wie gesagt, vorher irgendwie die abartigsten Geräusche. Und also das, ich glaube, es erweckt halt auch diese Vielfalt und auch dieses, ja, dass man irgendwo reinpassen muss. Also ich glaube auch immer, wer viel neue Musik macht, wenn wir dann was Klassisches singen, dass wir halt vielleicht auch unvoreingenommener sind. Oder so erlebe ich das. Und ich habe auch mal... Also ich glaube, ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber, was 50 andere Interpretationen gemacht haben. Ich mache wirklich einfach meins. Und ich habe auch mal vor Jahren eine Produktion an einem sogenannten Stadttheater gehabt. Das war auch was so modern. Und da war eine Sängerin am Haus, die auch sowieso schon ganz gut war. Und die ist sowohl in dieser Produktion, wo ich als Gast war, ist die enorm über sich hinausgewachsen, und die haben später mit ihr noch ein Solostück von der Komponistin, was auch für sie erstmal echt grenzwertig war, und es war so ihr Durchbruch. Und das fasziniert mich dann auch immer wieder und finde es dann auch immer so schade, dass es natürlich auch noch die Gesangspädagogen an irgendwelchen Hochschulen gibt, die immer wieder sagen, nee, mach das mal nicht, das ist gefährlich und so. Und ich mir denke, nee, also selbst, keine Ahnung, wenn ich am Schluss wirklich nur noch Tonizetti singe an irgendwelchen Opern. von Häusern, könnte es trotzdem sein, dass das mir was öffnet. Ne? Und wenn ich ein Festengagement habe, das sage ich auch immer wieder, gibt es meistens auch eine moderne Oper pro Spielzeit. Also ich finde dieses da, sich gar nicht mit zu beschäftigen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich oft auch einfach die Bedenken gehört habe und weil ich glaube, es geht auch um den richtigen Einstieg. Das muss man so ein bisschen kanalisieren und man kann Glück haben, dass man etwas findet, was das Label neue oder zeitgenössische Musik trägt und was mich ohne Vorerfahrung direkt anspricht. Und es kann sein, dass ich einfach das Pech habe, eine nicht so gelungene Komposition zu haben, zu hören und da irgendwie, also nicht alles, was heute komponiert wird, ist ja auch gleichzeitig gut. Ich erinnere mich, ich habe vor Jahren eine Ruhr-Triennale Produktion gesehen, Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern. Und glaube, hätte ich zum ersten Mal dieses Stück gehört, ohne zu wissen, in welche Richtung das geht, weiß ich nicht, ob ich nochmal den Weg in ein ähnliches Konzert gemacht hätte. Da ich aber da schon, sag mal, hörend geschult war, war das für mich eine ganz tolle Erfahrung, die, ich sag mal in Klammern, ein bisschen durch das Restpublikum geschmälert wurde, die dann, das ist ja auch so eine Sache, was, es gibt ja so ein sehr spezielles Publikum für zeitgenössische Musik und ich finde es immer wichtig, dass wir klassische Musik, zeitgenössische Musik oder wie auch immer geartete Musik nicht dazu verwenden, um uns über andere zu erheben. Mhm. So Tendenzen erlebt man zumindest im Ruhr-Triennale Publikum das okay. eine
oder andere Mal. Wow. Und wir haben es ja gerade gestriffen, das Element des Improvisierens. Wie gehst du damit um mit deinen Vokalensembles? Was machst du da?
Ich habe für mich in meiner chorpädagogischen Arbeit festgestellt, dass die Improvisation idealer Einstieg ist, um ein Stück kennenzulernen, weil wir bestimmte Herausforderungen vereinfachen können, beziehungsweise wir können sie auch entkoppeln von dem Stück, das am Ende läuft. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem Chorleitungskollegen und da wurde ich erinnert an Raimund Wippermann, vom damals noch Leiter am Mädchenchor am Essener Dom, bei dem ich ein Jahr war, und der sagte immer, es ist total wichtig, die schwierigen Passagen von dem Stück zu entkoppeln, dass keine emotionale Verbindung zwischen das ist schwierig oder das können wir nicht und dem Stück entsteht. Und er hat da so zu arbeiten Übungen entwickelt, die er dann vor dem betreffenden Stück oder in verschiedenen Phasen der Probe während drin einzuführen. Das war für mich in meiner chorpädagogischen Arbeit eine ganz prägende Erfahrung, weil ich das so vorher nicht kannte und ich habe das versucht weiterzuentwickeln. Und tatsächlich arbeite ich gerade auch an einem kleinen Büchlein, um so über Improvisation sich bestimmten Stilen zu nähern. Und ich stelle fest, wenn ich das ausprobiere mit Chorsängerinnen und Chorsängern, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Zum einen schule ich damit ein inneres Voraushören und den Sinn dafür, was kommen wird und kommen kann. Ich erhöhe in einem ganz, ganz, ganz großen Maße die Verantwortlichkeit des musikalischen Prozesses innerhalb eines jeden Sängers, einer jeden Sängerin. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für positive Erfahrungen im Bereich Selbstwirksamkeit. Der freudige Nebeneffekt ist, dass Dinge, die auf dem Papier kompliziert aussehen, über eine Improvisation sich plötzlich ganz leicht etablieren lassen. Also es reicht ja schon, wenn ich ein Stück im Kanon singe, das nicht als Kanon gedacht ist. Da entstehen komplexeste Klangstrukturen. Und wenn ich die aufschreiben würde und würde sagen, so, das lesen wir jetzt mal vom Blatt, dann würden alle mir die Partitur vor die Füße werfen und sagen, das können wir nicht. Und ich sage, okay, jetzt singen wir aber mal, keine Ahnung, der Mond ist aufgegangen, aber wir setzen den Kanon im Viertelabstand ein. Dann habe ich plötzlich ganz clusterige Klänge. Oder ich sage bewusst, okay, wir singen die gleiche Melodie, aber im Quintabstand. Also Sachen, die eigentlich schon uralt sind. Also bei Bach finden wir ja schon in den Orgelstücken Kanons im Quintabstand. Mhm. das ist ja alles nichts Neues, aber es hilft unglaublich, da ein Gespür für zu entwickeln. Und so kann ich das stilgebunden machen, ich kann aber auch einfach ganz frei werden. Wir haben uns ja auf dem Teen Festival im letzten Jahr kennengelernt und da hast du einen Kurs gegeben zu genau diesem Thema mit freier Improvisation, beziehungsweise auf Basis der Hildegard von Bingen Modi. Und dann haben wir zwischendurch von, wie hieß sie?
Pauline Oliveres,
genau. Improvisationsübungen gemacht, die ja dann so ohne Netz und doppelten Boden funktionieren. Und das fand ich gut und das ist für mich dann immer dann der nächste Schritt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sängerinnen und Sänger am Anfang so eine Guideline brauchen, an der sie sich entlanghangeln. Und im zweiten Schritt kommt das, was viel spannender ist, nämlich dass wir auf einer so individuell emotionalen Ebene unterwegs sind, dass diese Improvisation noch viel tiefer wirken kann als in der Erfüllung von Satzstrukturen.
Und das andere, was ja bei Singen auch immer wichtig ist, ist ja unser Körper. Machst du auch spezielle, ich sage jetzt, Körperarbeiten oder arbeitest du auch mit Bewegung?
Ich habe da gar kein spezielles Repertoire. Ich habe eine Zeit lang mit Chorgruppen zusammen Sängerkinesiologie-Übungen gemacht und dann immer mehr das Feedback von den Sängerinnen und Sängern geholt. Also ich bin da immer offen und unterwegs in verschiedenen Seminaren und mal lege ich den Fokus auf Körperschwerpunktarbeit, dass man viel Balanceübungen macht. Mhm. Ich werde jetzt im April auf ein Symposium fahren nach Berlin, wo das auch Thema sein wird, also Körperarbeit vor allem im Jugendchor. Und da geht es auch nochmal sehr intensiv um die Wechselwirkung von Stimme und Körperarbeit. Also es ist natürlich ein relevanter Teil der Arbeit. Es ist immer nur problematisch, wenn ich mit Gruppen arbeite. Ich bin kein Sporttherapeut oder Physiotherapeut oder sowas. Und wir können immer schwer einschätzen, was tut dem jeweiligen Körper gerade gut, wie ist der verfasst und wo gibt es eventuell Einschränkungen, weshalb ich das immer gern in die Eigenverantwortlichkeit meiner Sängerinnen und Sänger übergebe.
Mhm. Sehr gut. Und du machst ja eben sehr viel mit jungen Stimmen, das haben wir jetzt schon gehört, Mädchenchor und dann gibt es noch einen ganz tollen Knabenchor, wo du aktiv bist. Was ist das Interessante, mit diesen ganz jungen Stimmen zu arbeiten und was fasziniert dich oder was ist vielleicht auch besonders herausfordernd?
Oh, das ist unglaublich viel. Also ich fange mal ganz von hinten an. Ich habe mal Lehramt studiert. Das war mein erster professioneller Berufs- oder Musikkontakt, war das Schulmusikstudium. Und ich habe dort noch in einer alten Studienordnung noch die ganzen klassischen Praktika absolviert und war in den Schulen unterwegs und habe dann immer festgestellt, dass mir die Arbeit mit Kindern, mit Heranwachsenden liegt und dass mir das auch immer eine große Befriedigung gibt, weil ich gerade bei Kindern, bei Jugendlichen ein bisschen weniger, aber bei Kindern sehr intensiv Neugier wahrnehme und eine Offenheit und eine ganz tolle Begeisterungsfähigkeit. Also ich kann tatsächlich mit jungen Kindern sehr früh anfangen, in zeitgenössischen Klängen zu arbeiten, ohne dass sehr starke Hörgewohnheiten da ein Unwohlsein hervorrufen. Ich finde die Spielfreude, die Kinder an den Tag legen, ungemein bereichernd für meine Arbeit. Und ich liebe auch die Herausforderung für mich selbst, dass eine Chorprobe nicht langweilig ist. Und wenn so ein Probenkonzept vor Kindern besteht, dann auch vor Erwachsenen. Weil viele Erwachsene einfach zu höflich sind, zu reflektieren, dass es gerade einfach Längen gibt. Und Kinder sind da wirklich sehr gnadenlos. Das muss man einfach sagen. Und du hast es angedeutet, ich habe die Nachwuchsarbeit am Winsbacher Knabenchor geleitet. Und der Nachwuchschor probt parallel zum großen Chor, also täglich 90 Minuten. Das ist musikpädagogisch eine besondere Herausforderung, einen Haufen Viertklässler, also 10- bis 11-jährige Jungs in einem Raum zu haben, sie täglich nach einem Tag, der schon früh aufstehen, Schule und Hausaufgaben und Klavier- oder Gesangsunterricht hatte, dann noch um 17 Uhr eine 90-minütige Chorprobe abzuhalten. Da sind die Jungs schon so weit, dass sie einem jede Länge spüren lassen. Und da etwas zu entwickeln und auch was mit den Kindern, mit den Jungs in diesem Fall zu entwickeln, ist schon ganz toll. Aber ich mache Stimmbildungsarbeit und auch Kinderchorleitungsarbeit, seit ich mit dem Studium fertig bin, eigentlich ununterbrochen und habe das immer wahnsinnig gern gemacht.
Das ist schön, Naturtalent. Und was fasziniert dich an der jungen Stimme noch besonders? Also jetzt haben wir mehr über die Persönlichkeit gesprochen.
Die junge Stimme zeichnet sich durch eine tolle Klarheit aus und ich möchte sagen durch eine Flexibilität. Und oft sind junge Stimmen noch ganz unbelastet. Nicht immer, aber doch sehr oft. Dadurch entsteht auch eine stimmliche Experimentier- und Spielfreude. Und gerade wenn ich an meine Knabenjungs denke, schrauben die sich in die Höhe und lachen darüber, wo gestandene Sopranistinnen sagen, jetzt muss ich aber mich echt anstrengen, weil einfach physiologisch die Stimme da doch nochmal anders gebaut ist und anders funktioniert und viel leichter über die Randstimme noch gearbeitet wird. Und dadurch entsteht eine andere Form von Farbigkeit. Ich unterscheide auch so ein bisschen die junge Stimme da von der Kinderstimme. Das ist auch gerade im Bereich Knabenchor unglaublich wichtig, dass wir da differenzieren und versuchen vor allem mit einem guten Aufschließen der Resonanzräume dafür zu sorgen, dass die Stimme direkt eine Zielrichtung bekommt. Das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist. Und dann haben wir diese Zielrichtung, die kombiniert wird mit einfach einer gewissen Leichtigkeit, weil einfach der Körper darunter noch nicht so groß ist, dass er so viel Resonanzraum einnimmt. Da entsteht etwas, was, wie soll ich sagen, das einerseits leicht ist, aber andererseits unglaublich tragfähig. Und das ist eine Kombination, die schon sehr, sehr speziell ist und einen eigenen Klang hat. Und dann versteht man auch, oder ich verstehe dann zumindest auch, warum zum Beispiel Leonard Bernstein in den Chichester Psalms ganz bewusst einen Knabensolo sich wünscht. Das ist jetzt keine Partie, die so wahnsinnig hoch ist, dass es nicht auch eine weibliche, erwachsene Solistin gut singen könnte, aber es kriegt nochmal einen anderen Charme. Oder bei Britten haben wir das auch ganz oft, dass er da explizit Boys haben möchte.
Ja, ich finde es jetzt auch sehr interessant, wenn ich zurückblicke. Ich habe es dir ja schon mal erzählt, dass ich bin ja auch in Franken groß geworden und wenn ich ein Junge gewesen wäre, hätte ich mich sofort bei den Winsbachern beworben. Das ging damals nicht, das ändert sich ja jetzt, weil ihr auch einen Frauenchor aufbaut oder einen Mädelschor. Und ich weiß aber auch, als ich dann, ich glaube, da war ich dann, weiß ich nicht, vielleicht 15 oder so, da habe ich dann auch mal mehreren Gesangspädagogen und so vorgesungen und die haben mir alle großes Talent bescheinigt, aber keiner wollte mich damals unterrichten. Die haben immer gesagt, wir machen dir die Stimme kaputt, komm bitte wieder, wenn du 18 bist. Und dann habe ich halt einfach fleißig, war ja auch in einem da doch auch ziemlich guten Jugendchor, wo ich sehr viel schöne Erfahrungen machen durfte, auch dass ich ja dann an der Nürnberger Oper aufgetreten bin. Und ich glaube, da hat sich ja unglaublich viel getan. Ich hatte ja jetzt auch schon auch mal 12-jährige Schülerinnen oder so, die ich dann, weiß nicht, für Jung musiziert oder irgendwas vorbereitet habe. Also da ist ganz viel passiert und dennoch ist ja der Winsbacher Knabenchor, der ja schon immer diese Jungs hatte, die irgendwie einen Zugang hatten, aber wahrscheinlich wird sich trotzdem auch was weiterentwickelt haben, oder?
Ja, glaube, das Geheimnis von solchen Chören ist immer die Häufigkeit des Kontakts. Braucht immer ein Grundmaß an einer stimmlichen Eignung, aber die Beschäftigung mit der eigenen Stimme kann bei Kindern unglaublich steile Lernkurven produzieren. Das ist so meine Erfahrung. Also ich habe vorher ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, reguläre Kinderchorarbeit gemacht. Das heißt, die Kinder kommen einmal die Woche zur Probe. Die singen natürlich auch in ihrem privaten Umfeld, aber benutzen die Stimme im Chor ja dann nochmal anders. Und durch ein tägliches, in Anführungsstrichen professionelles Nutzen der Stimme und die begleitende Stimmbildung durch wirklich gute Kolleginnen und Kollegen macht eindeutig was mit der Stimme. Und also jeder Knabenchor hat ja so seinen ganz speziellen Klang. Das hängt immer so ein bisschen auch mit der Art und Weise zusammen, wie ich genau unterrichte. Und ich selbst habe auch in Winsbach eine Zeit lang Stimmbildung unterrichtet. Und ich fand es interessant, dass sich das auch einem Gesangspädagogen vermittelt, wie er arbeiten muss, ohne dass es jetzt vorher ein Briefing gab. Also ich bin jetzt nicht vorher, wir machen übrigens die und die Übungen mit dem und dem Ziel, sondern man setzt sich rein in die Proben, man kriegt mit, wie arbeitet der Chef, was ist der Klang, den er haben möchte. Dafür gibt es regelmäßige Sitzungen, aber es gab nie so einen engen Korridor im Sinne von, das sind die Übungen, die ihr jetzt machen müsst oder sollt.
Mhm. Sehr cool. Und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über dich. Ich meine, du musst dann auch durch die Gegend fahren, weil du wohnst ja hier bei mir in der Nähe und der Winsbacher Knabenchor ist halt in Franken. Wie sieht dann so dein Alltag aus? Zeitmanagement, Routinen, bist du eher strukturiert? Wie kriegst du das dann alles unter einen Hut, die vielen Chöre und das Rumfahren?
Also mein Arbeitsumfeld hat sich in der letzten Zeit massiv verändert, als ich anfing in Winsbach zu arbeiten, war ich unter der Woche 3 bis 4 Tage vor Ort und habe die Proben durchgeführt und hatte dann noch 2 oder 1 oder 2 Tage Homeoffice. Das hat sich zugegebenermaßen mit meinem Familienleben auf Dauer nicht gut vertragen. Zu meinen Aufgaben gehörte damals und jetzt nach wie vor oder eigentlich im Schwerpunkt die Arbeit zur Nachwuchsgewinnung, also pädagogische Konzepte, wie gehen wir auf allgemeinbildende Schulen zu und dann auch darüber hinaus. Wir haben jetzt im letzten Jahr in Winsbach ein Weihnachtsoratorium aufgeführt mit dem Winsbacher Knabenchor und 400 singenden Grundschulkindern. Und dann habe ich im Vorfeld die Lehrkräfte gebrieft und geschult, Material erstellt, war dann selbst für Proben in den Schulen dort und habe dann so eine Projektarbeit gemacht. Ich arbeite mittlerweile sehr viel von zu Hause und auch nicht mehr nur in den Raum Franken hinein, sondern auch im gesamten Bundesgebiet und gebe vermehrt Fortbildungen im Bereich Kinderchorleitung. Und das, was sich bei mir als Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt herausstellt, ist der Bereich der systematischen Chorarbeit. Also ich arbeite auch gerade in einem musikpädagogischen Kontext, auch wissenschaftlich, arbeite da an Publikationen versuche einfach auf einer wissenschaftlichen Basis Chorleitung auch neu zu denken. Das heißt für meinen Arbeitsalltag, dass sehr viel Homeoffice und Schreibtischarbeit meine Vormittage dominiert. Dadurch ergeben sich dann automatisch Routinen, was ganz angenehm ist. Und ich versuche immer so Wochen von Homeoffice und Schreiben mit Fortbildungen, die ich gebe und Projekten, die ich dann praktisch vor Ort betreue, abwechseln zu lassen, sodass man Reisewochen und Bürowochen hat. Das funktioniert naturgemäß mal besser, mal schlechter. Aber im Großen und Ganzen entsteht dadurch auch ein ganz spannender Jahresrhythmus.
Mhm. Ja, du machst ja unglaublich viel, wie du sagtest. Du guckst ja jetzt auch, wie Sachen irgendwie, ich glaube sogar deutschlandweit, irgendwie eine Verbreitung finden. Wenn auch Menschen, keine Ahnung, mit dir in Kontakt treten wollen, da sagen, wir wollen dich mal buchen oder wie auch immer, wo können sie dich am besten erreichen?
Ich bin immer am einfachsten per Mail zu erreichen. Mhm. Ich habe zwar Zugänge zu sozialen Netzwerken, nutze die gegebenermaßen, aber nicht.
Okay. Dann werden wir nachher in die Shownotes die E-Mail packen, wenn du das möchtest. Dann ja, sehr gerne. Leute, weil das ist ja schon auch sensationell, was du machst. Und ich glaube, es ist, also ich meine, die Chorszene ist ja groß und es gibt ja auch eben auch Menschen wie du, die sich eben auch weiterbilden wollen und sagen, ich möchte das irgendwie anders auf ein Next Level bringen und so. Und das, dann sollen die zu dir kommen.
Ja, also wir haben aus den Also im angloamerikanischen Sprachraum gibt es ja etwas, das sich Choral Pedagogy nennt. Und das ist etwas, was im deutschsprachigen Raum so ein bisschen vernachlässigt wurde. Meine Kollegen und ich arbeite da ganz eng mit dem Mozarteum zusammen. Da gibt es ein Departement für chorpädagogische Forschung, das so gerade im Aufschwung ist. Wir versuchen da jetzt immer mehr Angebote zu machen, weil natürlich arbeiten ganz viele unserer sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen im Chorbereich mit einer guten Intuition oder mit einer guten Grundausbildung. Ganz oft basiert das aber in Anführungsstrichen nur auf persönlichen Erfahrungen. Und ich finde es beruhigend, wenn ich sagen kann, das ist mal breit erforscht worden und dazu gibt es Studien. Also ein Beispiel, ich arbeite gerade an einem Artikel bzw. einer größeren Publikation zum Thema Umgehen mit Feedback. Und zwar sowohl im Kinder- und Jugendchor, aber auch in der Erwachsenenchorarbeit. Und über dieses Thema gibt es relativ wenig europäische Forschungsarbeit. Wenn ich in die USA schaue, gibt es da zum Thema Choral Assessment einige Studien, die wirklich belastbar sind. Und ich versuche das ein bisschen zu rezipieren und das auch für uns anzupassen. Und wenn ich da mit Kollegen drüber spreche, dann sagen die, ja, das mache ich eigentlich auch so. Aber wenn du es mir erklärst, öffnet sich da auch nochmal eine Sinnebene. Und ich glaube, dass uns das in unserer Arbeit unglaublich bestärkt, wenn wir da auf einen wissenschaftlichen Background zurückgreifen können. Und das hilft auch, nochmal die eigene Arbeit zu hinterfragen. Weil, also wenn ich eins übers Lernen gelernt habe, dass es zum einen nie aufhört und dass niemand von uns davor gefeit ist, in Routinen zu fallen. Und da ist, glaube ich, ein ganz regelmäßiges sich selbst reflektieren essentiell, um da nicht plötzlich in einen Trott zu geraten, der lähmend werden kann.
Und wir haben uns ja auch schon ein bisschen darüber unterhalten, dass zumindest jetzt auch im Winsbacher Nabenchor der Zulauf weiterhin immens ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie es sonst in deinen Chören ist mit Zulauf. Also die Menschen wollen noch singen, obwohl die Welt so ist, wie sie ist. Und keine Ahnung, KI, soziale Medien. Wie schätzt du dann eben diese Bedeutung von Singen oder Singen in einem Ensemble ein, gerade für ganz junge Menschen?
Also ich glaube, dass gerade weil die gefühlte Anzahl an Krisen wächst, Singen attraktiv wird. Allerdings muss sich die Organisationsform von Singen verändern. Gerade mit Blick auf eine junge Generation, seien es jetzt Kinder oder Jugendliche. Ich lese jetzt gerade das kürzlich erschienene tolle Buch von Aladin Elmer Falani, einem Soziologen, und zwei weiteren Kollegen, die ich gerade namentlich nicht zitieren kann, die über Kinder als Minderheiten schreiben und auch darüber, dass Kindheit, ein soziologischer Begriff, heutzutage als super divers bezeichnet wird. Also Diversität auf verschiedenen Ebenen, quantitativ und qualitativ. Und dadurch, dass in diesem soziologisch luhmannschen Sinne gesehen das System der Kinderausbildung sehr aus dem Alltag in unserer funktional differenzierten Gesellschaft herausgelöst wird, wird Singen als Bildungsangebot immer schwieriger zu organisieren, weil die Arbeitswelt sich so verändert und jedes weitere Freizeitangebot ein Stressfaktor für Eltern und für Familien wird. Und ich erlebe es dort, wo das Singen Einzug in die Institutionen hält, das unglaublich Gewinn bringt. Also ein kleines Beispiel, ich habe eine 5-jährige Tochter, die geht in den Kindergarten und dort ist eine Erzieherin, die immer freitags mit den Kindern in der Turnhalle singt. Und das ist toll für diese Kinder. Und ich erlebe meine Tochter, die dann mit diesen Liedern dann auch ins Wochenende geht. Und das ist unglaublich bereichernd, auch für die Kinder, die das von zu Hause nicht unbedingt gewohnt sind. Die wenigsten dieser Kinder werden in einen Kinderchor gehen, weil die Eltern vielleicht nicht die Zeit haben oder sich auch vielleicht nicht an eine kirchliche Trägerschaft binden wollen oder weil die Kinder irgendwann andere musikalische Präferenzen entwickeln oder weil man sagt, Sport ist uns als Eltern wichtiger und wir haben nur das Geld für einen Verein. Also es gibt da, Stichwort Superdiversität, ganz viele Gründe, warum solche Instanzen Nachwuchsprobleme haben, wie übrigens auch der Winsbacher Gnadenchor. Deshalb gab es eine Stelle wie die meine, die sich um Nachwuchsgewinnung kümmern muss. Es ist kein Selbstläufer. Mhm. Also auch ein renommierter Chor ist kein Selbstläufer im Punkto Nachwuchs. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Was ich eigentlich sagen wollte, wir brauchen, um Nachwuchs zu gewinnen oder um einfach vielen Menschen, Heranwachsenden, Kindern, Jugendlichen die Möglichkeit zur Selbstentfaltung über das Musizieren zu geben, müssen wir, ich sag mal, institutionelle Hürden abbauen. Und das ist etwas, was schwer sich vereinbaren lässt mit unserem Denken teilweise von Chor. Ich sag mal, ein Stichwort, das ist Verbindlichkeit. Selbstverständlich, ich bin selber Chorleiter, ich ärgere mich maßlos, wenn ich eine Gruppe habe und nie genau weiß, wer kommt in der kommenden Woche zur Probe. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass aufgrund von Druck durch Schule oder durch den sogenannten Freizeitstress es für Kinder und auch für die Eltern teilweise schwer ist, sicherzustellen, dass die Kinder regelmäßig kommen. Und viele sagen dann, okay, dann gehen wir lieber gar nicht. Das habe ich häufig genug erlebt. Und ich glaube, wenn Angebote da oder es auch Angebote gibt, die das ermöglichen, unverbindlicher zu kommen, wird es das wieder leichter machen. Ob das so das Allheilmittel und die Lösung für alles ist, glaube ich gar nicht. Was ich aber glaube, ist, dass wir einfach alles das, oder wir müssen uns trauen, das neu zu denken, wie Chor funktionieren soll oder kann und welche Möglichkeiten sich da ergeben.
Hm. Ja, und einmal, wie du sagst, auch dieses, wenn man das eben quasi in den Kindergarten reinbringt, dass du dann halt alle möglichen Kinder, wahrscheinlich im besten Fall auch aus, keine Ahnung, allen Schichten und sonst wie erreichst, weil das ist ja sowas, ich meine, wir reden jetzt hier und für uns ist das total klar und womöglich die Menschen, die jetzt hier zuhören, die sagen ja auch, ja, ganz klar, oder ich würde meine Kinder sofort irgendwas Musikalisches ermöglichen, aber wir kriegen ja auch mit, wo gerade an den Stellen gekürzt wird, weil man ja denkt, naja, das braucht man nicht. Und irgendwie, ne, wie kriegt man das Bewusstsein trotzdem dahin? Das ist ein Geschenk. Und du hast ja auch erzählt, dass du auch gerade mit Jugendlichen oder Jungen, also männlichen Jugendlichen auch erlebt hast, dass die ein bisschen irgendwie aggressiv drauf waren und dann durch das Singen ja, da eine Ruhe für sich gefunden haben. Und eigentlich ist das so großartig, nur wie kriegen wir das dahin zu den Menschen, die halt so eine andere Perspektive haben oder das gar nicht auf dem Schirm haben, ne? Weil wir sind da ja irgendwie dann privilegiert. Für uns ist das halt normal und wir wissen, ja klar funktioniert das.
Wir sind absolut privilegiert, gebe ich dir total recht. Und ich glaube auch, es ist eine der größten Herausforderungen in Zeiten, in denen Mittel für kulturelle und soziale Einrichtungen gekürzt werden, niederschwellige Angebote zu schaffen, die Grenzen von Klassismus, aber auch Grenzen von Rassismus überwinden. Wenn wir uns Kinderchöre angucken, also wirklich einfach drauf gucken, sind die zum großen Teil noch recht homogen, was einfach die Realität nicht abbildet. Also die gesamtgesellschaftliche Realität, die Zahlen habe ich gestern Abend noch gelesen. Also vorsichtige Schätzungen sagen ja, dass wenn man die bereinigten Zahlen, also Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch Kinder der zweiten und dritten Generation mit einbezieht, betrifft das bereits 40% der in unserem Land lebenden Kinder, die einfach kulturell von der Normgesellschaft der 1960er Jahre abweicht. Ich halte diese Zahlen tatsächlich für relativ glaubwürdig und dann ist es immer abhängig davon, wohne ich in einer westdeutschen Großstadt, wie du das hier tust, oder wohne ich auf dem Land. Ich selbst bin auf einem Dorf mit 1000 Einwohnern groß geworden.
Bin auch auf einem Dorf groß geworden. In Franken.
Das ist noch mal intensiver. Bei mir war es nur Westfalen. Aber also wir haben in unserer Kindheit da, glaube ich, gar nicht so viele Diversitätserfahrungen gemacht. Das ist heutzutage wirklich anders, vor allem in Ballungsräumen. Und natürlich gibt es da Vorbehalte. Und was ich in meiner Arbeit mit den Winsbachern immer versucht habe zu forcieren, ist, Projekte anzustoßen, wo ganze Schulen beteiligt sind, mit allen Mitgliedern der Klasse. Man muss dabei tatsächlich immer Rücksicht nehmen, und das ist etwas, was wir auch lernen müssen, dass zum Beispiel christliche Primat nicht mehr gegeben ist. Also ich kann nicht mit einer Selbstverständlichkeit christlich geprägte Lieder singen, obwohl ich selbst ein christlicher Mensch bin und das für mich kein Problem ist, muss ich akzeptieren, dass es muslimische Kinder gibt, dass es atheistische Kinder gibt und so weiter und so fort. Also das ist etwas, das total wichtig ist, was von uns ausgehen muss. Und ich muss immer an so eine Arbeit herangehen, aus meiner Überzeugung. Ich gehe davon aus, dass eine Begeisterung fürs Musizieren da ist. Ich habe wenig Kinder erlebt, ich habe sehr viele Kinder kennengelernt musikalisch, die wirklich keine Lust hatten, Musik zu machen. Auch wenn ich in Schulen gegangen bin, ich habe eine Zeit lang als Jekids-Lehrer gearbeitet und habe im Kindergarten mit Kindern gesungen und in verschiedensten Schulformen. Und ich habe ganz selten Kinder, nicht heranwachsende, aber Kinder erlebt, die von vornherein gesagt haben, ich finde Musizieren doof. Irgendwann wackeln alle Popos, wenn Musik gespielt wird, Bewegungsdrang ist da und oft kommt es auch zu dem Impuls, da mit einzustimmen und zu singen. Und das ist keine Frage von sozioökonomischer Ausstattung des Elternhauses. Ich war vor einigen Jahren zu einer Fortbildungsreise in Südafrika und konnte dort mit Professor Martin Berger arbeiten, der jetzt mittlerweile wieder hier in Düsseldorf an der Hochschule als Professor arbeitet. Und dort haben wir Projekte besucht in Khayelitsha in der Nähe von Kapstadt, sehr großes Township. Und dort war auch einfach ersichtlich, wie wichtig diesen Menschen das Musizieren ist und wie viel Wege sie dafür in Kauf nehmen, zu Fuß und so weiter. Und das war für mich sehr, sehr eindeutig, um zu zeigen, es geht ja gar nicht darum, wie einer vorgebildet ist, um da wirklich eine Leidenschaft für zu entwickeln. Und das sage ich meinen Kollegen, die mit mir zusammen in die Schulen gehen, sei es jetzt in Mittelfranken oder auch woanders, wo ich tätig bin, immer wieder. Also Talent, musikalisches Talent, ist ja nicht gekoppelt an das Geld, das die Eltern verdienen. Das Talent gibt es überall und auch die Leidenschaft ist überall zu finden. Nur oftmals haben Kinder nicht die Möglichkeit, das zu entdecken. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel anfügen. Zu uns in Winsbach kam ein Junge, der ist von meinem Kollegen entdeckt worden beim Schulbesuch. Also der hat meinem Kollegen vorgesungen und der hat gesagt, Mensch, du hast so eine tolle Stimme, hier hast du eine Einladung, komm doch mal zu uns zum Vorchor. Und der Junge kam und seine Eltern sind Landwirte und sind ganz bodenständige, nette Menschen, die aber jetzt keine Affinität, wie sie mir selber gesagt haben, zu irgendeiner Form klassischer Musik haben. Und der Junge kommt in den Vorchor und stellt fest, oh, das macht mir Spaß, das wusste ich ja gar nicht. Und dann kommt er wieder und wieder und wieder, dann macht er die Aufnahmeprüfung, kommt in unseren Chor und immer wenn ich den jetzt beobachte, wenn ich in der Probe sitze und sehe, mit welcher Leidenschaft er singt, macht mich das total froh. Und dann ruft mich die Mutter an und sagt, Mensch, also ehrlich, wir wissen ja nicht, was sie da genau gemacht haben. Aber für unseren Sohn ist das total toll. Und wir verstehen auch nicht, was da noch kommen wird. Aber trotzdem wollen wir das unterstützen. Und das ist für mich immer so der Paradefall von so kann es sein. Und deshalb sind auch so Institutionen, die Angebote schaffen, unglaublich wichtig. Und deshalb ist es aber auch wichtig, dass wir vorurteilsfrei auf die Menschen zugehen, die uns im Alltag begegnen. Und mein Plädoyer ist auch immer, dass wir die Musik vielmehr in unserem Alltag zulassen sollen. Ich habe eine sehr singfreudige Tochter und das war sie schon immer. Und wir sind Hand in Hand durch die Mettmanner Fußgängerzone gegangen. Da war sie 2,5 Jahre alt und hat lautstark gesungen oder an der Supermarktkasse. Und ich habe sie immer singen lassen und wenn ich gut drauf war, habe ich auch einfach mitgesungen. Und wir haben dafür nicht selten sehr abschätzige Blicke kassiert. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist, da dem Bedürfnis der Kinder nachzugeben, sich auszudrücken und gleichzeitig aber auch das zu einem neuen Normal werden zu lassen. Und dann, um jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das ist das, was gerade in Zeiten, in denen man das Gefühl hat, dass die Welt über einem so ein Stück weit zusammenbricht, einfach neue Freude geben kann. Und das Schöne beim Singen ist, man kann diese Freude und diesen Optimismus damit auch weitergeben. Ich finde auch einen Kanal, um vielleicht meinem Schmerz, den ich bei der Betrachtung der Welt habe, Ausdruck zu verleihen. Das gerade, wir sprachen vor der Aufzeichnung darüber, für Jugendliche ganz, ganz relevanter Faktor ist in Phasen, wo man glaubt, dass man von niemandem verstanden wird zum Beispiel.
Ja, also wir haben über so viel Spannendes gesprochen. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch und würde dir sonst noch gerne sozusagen das Schlusswort erteilen, falls du noch irgendetwas sagen möchtest für die Hörer. Ich danke dir sehr.
Ich danke ganz herzlich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Jetzt ein Schlusswort zu finden, nachdem wir so viele Themen angeschnitten haben, ist total schwer. Ich glaube einfach, dass wir musikalische Offenheit und Experimentierfreude und Ausdrucksfähigkeit dann effizient ausleben können, wenn wir möglichst früh einen irgendwie gearteten Zugang dazu bekommen. Und das sollten wir möglichst vielen Menschen ermöglichen.
Ich danke dir sehr.
Gerne.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.